Haas kollaboriert mit Toyota und Helmut Marko äußert sich über die Zukunft, das und mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overtake, euer Lieblings-Formel 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch wieder hier heimgekehrt herzlich begrüßen zu ein bisschen auditiver Formel 1 Unterhaltung. Es wird wahrscheinlich mehr Unterhaltung als wirklich großer Informationsgehalt, denn wir befinden uns in einer Rennpause, die noch ein bisschen anhält, und deswegen haben wir auch nicht so viele News für euch und wir werden schauen, dass wir da jetzt so ein bisschen natürlich trotzdem über die aktuellen Geschehnisse plaudern und mal schauen, was uns noch so einfällt. Und wir, das sind heute auch wieder leider nur zu zweit. Diesmal müssen wir Matti vorhalten. Der hat es heute zeitlich nicht geschafft. Aber ganz herzlich darf ich natürlich René begrüßen. Hallo René.
Hallo.
Ja, ich meine, Formel 1 technisch hat sich ja wirklich sehr wenig getan. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach über einen Urlaub erzähle.
Wäre auch schön.
Ich meine, Kevin Magnussen, bin frisch zurückgekommen, auch aus Dänemark. Kevin Magnussen, vielleicht musste sich noch einen Job suchen, wenn seine Formel 1 Karriere zu Ende geht, weil teuer ist das Leben in Dänemark, so viel kann ich verraten. Zumindest wenn er sein oder andere Kaltgetränk genießen will an der Bar. Also, lieber Kevin, schau mal lieber, dass du bei Haas noch ein paar Kohlen im Feuer lässt, damit du regelmäßiger Geld kriegst. Aber jetzt könnte es ja bei Haas zukünftig stark bergauf gehen und dabei soll ein neuer strategischer und technischer Partner helfen, und das ist in der Form Toyota. Toyota kehrt zurück in die Formel 1, nicht als eigener Rennstall oder auch sogar als Motorenhersteller, nein, es ist als technischer Partner mit dem amerikanischen Rennstall Haas. Es ist, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass wir in dieser Rennpause sind, die News etwas langsamer sind und nicht so viel los ist, aber wird für deinen Geschmack, René, diese News etwas mehr aufgebauscht, als der Einfluss dann schlussendlich wirklich sein wird? Oder könnte da wirklich so ein bisschen was rausspringen für Haas?
Also ich finde es ganz interessant, zumal ja der Teamchef mittlerweile ein Japaner ist, der vorher technischer Direktor war. Und der hat wahrscheinlich sehr gute Verbindungen zu Toyota. Und ich denke, Toyota ist sicher ein starker Partner. Ich meine, ist der größte Automobilhersteller der Welt. Oder war es zumindest lange. Ich hoffe, es hat jetzt nicht irgendein namenloser Chinese, den ich kenne, überholt. Aber grundsätzlich eine Riesenmarke, sehr viel Erfahrung und unglaublich erfolgreich in die Rennserien, in denen sie aktiv sind. Also Toyota Gazoo Racing fährt ja in der WRC und in der WEC mit. Also die WEC ist ja die Langstreckenweltmeisterschaft. Zum Beispiel der Nando schon mal gewonnen hat. Zum Beispiel das 24-Stunden-Rennen von Le Mans wird da bestritten oder eben auch die Weltmeisterschaft. Nando hat das ja geknackt in seinem Off hier von der Formel 1. WRC ist die Weltrallye-Meisterschaft. Ah, sehr cool. Vielleicht war ja schon mal der ein oder andere von euch auf einer Rallye. Da geht es ja auch recht wild zu. Und ich denke, die sind jetzt länger nicht in der Formel 1 gewesen, aber Ressourcen haben die natürlich. Und er ist ja da sehr vage in dem Interview, wie es mit den anderen Partnern weitergeht. Er sagt zwar so, na gut, wir wollen keinen Partner ersetzen, aber schauen wir mal. Und ich glaube halt schon, klar bleibst jetzt bei Ferrari als Motor, Aufhängungslieferant etc., aber so Bodywork und andere Dinge, glaube ich, da kannst du schon mit den Ressourcen von Toyota ein bisschen mehr machen. Und Toyota will ja so die Nachwuchsfahrer da ein bisschen positionieren, testen lassen. Da kriegst du vielleicht den ein oder anderen Privattest, den du abrechnen kannst, am Paydriver. Also für Haas, die einfach wenig materielle Ressourcen haben, glaube ich, ist das schon ein großer Vorteil. Das wird jetzt kein Gamechanger. Die werden jetzt nicht deswegen, so wie McLaren, von ganz hinten nach vorne stürmen. Aber ich glaube, es kann ihnen schon helfen. Wäre meine Einschätzung. Wie siehst du?
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich finde es interessant, wie dann noch diese Interessen, wie du die schon angesprochen hast, da dann eigentlich dann auch durchkommen. Toyota, auch die Spokespersons da, haben da auch klar gemacht, dass es nicht irgendwie den Weg ebnen soll für einen Einstieg von Toyota in die Formel 1, sondern dass es da vor allem darum geht, dass auf den Titelseiten stehen soll, dass es einen neuen Weg für junge japanische Rennfahrer gibt, da Fuß zu fassen. Ja, und das finde ich eigentlich einen interessanten Schritt, weil ja auch Haas jetzt, sage ich mal, jetzt auch gerade nächstes Jahr immer noch bei Ferrari, ich möchte nicht sagen wildert, aber da die jungen Fahrer quasi ins Auto bekommt über diesen Weg und den natürlich, glaube ich, auch Ferrari zu schätzen weiß, weil du natürlich als Ferrari auch immer noch einen, ich glaube, jeden Fahrer von Haas loseisen kannst, wenn du möchtest. Aber deine jungen Fahrer halt die Möglichkeit bekommen, da Rennpraxis zu sammeln. Dementsprechend finde ich das dann interessant, dass da dann vielleicht mehrere Interessenspersonen gibt, die sagen, sie wollen so Fahrer ins Feld bekommen und ja, dass da irgendwie, gerade in der Formel 1, wo es eh schwierig ist, dass dann Toyota da so Interesse hat, auch dieses, ich möchte sagen, ja, ich meine, es ist ein bisschen japanisch, aber dieses nationale Interesse, so als einen japanischen Fahrer da reinzukriegen, nicht irgendwie unsere Toyota-Akademie-Fahrer irgendwie da ranzuführen, sondern nein, soll, dass die japanischen Fahrer da irgendwie reinkommen. Fand ich recht interessant und natürlich die Konkurrenz mit Ferrari da, es hat geheißen, das ist alles abgeklärt worden, auch mit Vasseur und dass man da jetzt von Anfang an, als die Gespräche losgegangen sind, möchte man Ferrari da nicht ersetzen. Es geht eben vor allem, wie du gesagt hast, um die Aero-Sachen, auch um den Fertigungsprozess, um die Entwicklung, wie diese Teile hergestellt werden, die Kohlefaserteile vor allem, dass da Toyota halt sehr viel mitbringt und dass man das vielleicht optimieren kann, was natürlich, gerade auch wenn es zum Beispiel um Kosten geht, glaube ich, für Haas sehr interessant ist, dass man da vielleicht auf Ressourcen zurückgreifen kann, die davor verwehrt waren und dass man so vielleicht wie im Vergleich zu den großen Rennstellen, die da irgendwie sehr, sehr viel mehr Logistik und produktionstechnisch dahinter stecken haben, dass man da vielleicht aufschließen kann. Interessant, aber ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt sagt, das ist unmöglich, dass Toyota da weiter sich stärker involviert, gerade was die Entwicklung der Formel 1 angeht, wenn das große Interesse da in Japan auch, wenn man will, Fahrer in die Formel 1 bringen. Ich glaube, ja, wenn es dann noch ein, vielleicht zwei Fahrer im Namen reinkriegst, sei es nur als Reservefahrer oder eben auch als Rennfahrer neben Yuki. Ja, und Honda ist auch dabei jetzt mit großem Investment. Also, ich würde es nicht für unmöglich halten, dass Haas da auch früh sich da einen Partner an Land zieht, der, sag ich mal, die Sky is the limit für so eine Partnerschaft, gerade mit Toyota. Da geht ja immer, es wird immer mehr gehen. Wie du sagst, ein Weltkonzern, riesengroße Produktion, also bin gespannt, ob das sich entwickelt und ja, also ob das jetzt für nächstes Jahr, glaube ich, noch nicht großer Einfluss haben wird. Aber gerade wenn man sagt, 26, die Ressourcen für den Motor sind immens, neue Aero-Teile werden gebraucht, es wird sehr viel getestet werden, es wird sehr viel gebraucht, benötigt Ressourcen, alles, dann ist das, glaube ich, ein zeitlich gut getimter Einstieg für so eine Kooperation. Und ganz interessant, das habe ich auch nicht gewusst, ja, dass Toyota ja einen Windkanal hat, weil sie waren ja schon in der Formel 1, ich glaube, seit 2009 nicht mehr. Und dass die da immer noch einen Windkanal betreiben in Köln. Wo McLaren jetzt auch lange immer noch sich eingemietet hat, aber irgendwie Toyota hat einfach so in Köln seinen Windkanal stehen. Also.
Da trennt sie so schwer von manchen Dingen. Ich hätte noch einen Gedanken dazu, das ist ein ganz, 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 ganz kruden Gedanken. Was ist, wenn sie es vielleicht verkaufen wollen irgendwann? Der Gene Haas wird ja auch nicht jünger und vielleicht will er irgendwann sie wieder trennen von seinem Formel 1 Team. Und dann wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn er Toyota schon im Boot hat und dann einfach sagt, na gut, wollt ihr das ganz haben? Dann gebt's mal x 100 Millionen und Dankeschön.
Absolut, ja. Ich glaube auch, ob es jetzt, ja, wie das als Investmentprodukt, was es ja inzwischen ist, wo ich glaube, dass nicht mehr viel verkauft wird, außer du musst halt wirklich Aktionäre irgendwie glücklich machen, wie es, wenn es dann bei Alpine wäre oder so, kann ich mir schwer vorstellen, dass du dich davon trennst, aber ja, wenn du sagst, eben, wie du sagst, das Alter spielt eine Rolle, guter Punkt, wenn Toyota dann bereit ist, das Investment einzugehen, aber du halt schon viel übernehmen kannst von einem bestehenden Team. Die Frage ist, ein Toyota würde wahrscheinlich dann nicht mit einem anderen Motor fahren. Die würden dann schon selber ein Programm auf die Beine stellen müssen, unter Anführungszeichen. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass die sich dann von irgendeinem anderen Motorenhersteller.
Nein, ich glaube, wenn, dann wäre das was von langer Hand geplantes, genau. Jetzt mal so ein bisschen wieder rein, wie soll man sagen, gustieren, ob es einem gefällt und dann vielleicht wirklich das in einigen Jahren übernehmen. Japaner, die agieren ja meistens sehr langzeitorientiert mit den Strategien, könnte man schon vorstellen. Und ich meine, wie du sagst, selbst der Alpine, so schlecht auf der Rennstrecke ist, so fein ist er als Finanzprodukt, sie verdienen alle ein Geld damit. Genau, also, ja. Ryan Reynolds und wer auch alle da immer Anteilseigner ist, es war ein gutes Investment. Sie sind sportlich nicht gut, aber mit dem Hype, der Liberty Media gelungen ist in den USA, geht die Formel 1 einfach. Man sieht sie auf Instagram und auf diversen Plattformen. Es ist unglaublich viel Formel 1-Content, den es vor 4-5 Jahren nicht gab. Da hat es niemanden interessiert. Also sie haben es sehr geschafft, die Zielgruppe zu verjüngen und zu verbreitern. Also muss man ja sagen, marketingmäßig haben sie genial agiert. Ja, Netflix, Drive to Survive, es funktioniert alles.
Auf jeden Fall. Und jetzt, glaube ich, auch heute kurze Nachrichten habe ich jetzt am Wochenende oder davor noch gesehen. Australien Grand Prix auch wieder innerhalb von Stunden ausverkauft. Also der Zufluss an Zuschauern, der reißt ja auch nicht ab. Und ja, sowas wie die TV-Rechte und so, das wird einfach immer nur lukrativer, glaube ich. Dementsprechend ist da auch genug Geld zu machen. Ja, das Wachstum wird irgendwann eine Frage sein, weil du eben, sag ich mal, wie viel mehr Rennen kannst du machen, wie viel mehr kannst du anbieten. Aber da kommen wir später auch noch kurz dazu, da habe ich auch noch spontan jetzt eine News reinbekommen. Aber ja, ich bin sehr gespannt, aber junge japanische Fahrer haben wir natürlich auch schon im Feld, zumindest einen, und zwar den Yuki, der aktuell für die Racing Bulls fährt, aber natürlich wie viele andere Fahrer auch auf ein mögliches Cockpit im großen Bruder im Red Bull Racing Team schielt. Und dafür wird laut Helmut Marko quasi ja die letzten 6 Rennen entscheidend sein, wer denn möglicherweise schon nächstes Jahr in diesem Auto neben Max Verstappen sitzen wird. Helmut Marko hat in einem Interview geäußert, ja, dass er sich wünschen würde, dass 2025 neben Max Verstappen, der idealerweise da auch drinnen sitzt, wie er sagt, was auch, sag ich mal, jetzt nicht so 100% confident klingt, gerne einen Red Bull Junior hätte. Und das sind aktuell natürlich Liam Lawson und Yuki Tsunoda, die möglichen Kandidaten. Außer du gehst sehr weit zurück und behauptest, Carlos Sainz würde auch noch durchgehen. Aber
so jung ist er nimmer. Ich meine, im Vergleich zu Helmut Marko ist er sehr jung.
Man muss alles in Perspektive sehen. Na, aber ja, Liam Lawson und Yuki Tsunoda sollen sich angeblich duellieren, quasi die letzten 6 Rennen, wer da Platz 1 auf der Liste bekommt, in den Red Bull aufzusteigen. Natürlich, Checo Perez sitzt da aktuell auch noch drinnen, also auch dessen Leistung wird stetig evaluiert. Und trotz eines 2-Jahres-Vertrags ist zumindest laut Helmut Marko da nix fix. Die Frage ist, in der aktuellen Machtposition bei Red Bull, wie viel kann man da jetzt noch drauf geben, dass das wirklich verbindlich ist, was der gute Helmut da erzählt?
Da wäre ich mir auch nicht ganz sicher. Also zuallererst einmal, die Idee zwischen dem Fight von Yuki und Liam Lawson gefällt mir sehr gut, weil soll der Beste gewinnen.
Und es ist
gesunden Wettbewerb. Also
eine faire sehr, sehr Situation gut. Für Yuki, finde ich, so dass du sagst, der jetzt schon sehr lange gute Leistung bringt im Racing, finde ich, also im Racing Bull, und finde ich dafür nicht ganz belohnt wurde, aber wo man auch sagen kann, das Auto ist schlecht, wie viel steckt wirklich dahinter, es ist schlechter Vergleichswert. Aber genau. Wenn du jetzt sagst, er besiegt Liam im gleichen Auto, gibt es eigentlich
wenig Diskussion. Dann würde ihm den Platz fairerweise im Red Bull zugestehen. Die Frage ist halt wirklich, ob du es dir leisten kannst, Checo rauszuhauen, weil der macht halt gute Umsätze mit Merch, gute Sponsoren, ist beliebt, zieht in Südamerika, verkauft wahrscheinlich im Alleingang den Mexiko Grand Prix aus. Kann man den wirklich droppen? Oder wäre dann der logische Schluss, ihn in den Alpha Tauri zu setzen, damit er, so wie der Danny, halt weiterhin im Grid bleibt wegen Promogeldern? Weil wen setze ich in den Alpha Tauri? Hoppala, die heißen ja mittlerweile nicht mehr Alpha Tauri. Das rutscht mir immer noch raus. In den Visa Cash App.
Wie sagt der Racing Bull.
Racing Bull. Naja, wen setze ich da rein? Setze ihn Checo dann da rein und lass ihn weiterfahren, um eben ihn noch im Sponsoring relevant drin zu haben? Oder nehme ich dann einen ganzen Junior?
Also, ich meine, du hast, ich meine, wird das machen? Wahrscheinlich würde es machen, wenn man ihn demontiert.
Na, bestimmt, also, wenn die Bezahlung passt. Der Checo hat immer gesagt, der Kapitalist. Also, wenn er Geld verdienen kann und mitfährt, fährt er noch 2 Jahre im Racing Bull auch mit. Da hat er sicher keine Probleme damit.
Ja, kann ich, ja. Möglich. Weiß halt nicht, wie die, also ja, ich würde es wahrscheinlich machen, keine Ahnung. Danny ist auch zurückkommen.
Ja, und es war klar, also, dass in dem Racing Bull nichts geht. Also ich glaube, wenn du in der Formel 1 sein kannst, dann bist du in der Formel 1. Egal, sogar im Williams oder im Haas. Ich meine, du fährst mit, du bist dabei, du verdienst ein Millionengehalt, du hast deine Sponsorings.
Und du musst halt bedenken, Carlos Sainz hat mit einer sehr guten Leistung gerade mal ein Williams-Cockpit bekommen. Was ist für Checo übrig am Schluss? Also die rennen wahrscheinlich auch die Teams die Tür nicht ein.
Nein, aber er ist halt wertvoller Sponsor. Also genau, ja. Wenn ich jetzt der Günther Steiner bin und, oh Gott, heute habe ich es ein bisschen mit mir. Wenn ich der bin, dann schreibe ich ein Buch und gehe in die Stadthalle, was auch macht. Wenn ich jetzt der Gene Haas bin, naja, dann nehmen wir schon ganz gern den Checo Perez, wenn da die Carlos Slim Millionen mit eindrudeln und sagt danke.
Ja, stimmt eh. Also das ist interessant. Die Frage ist, wie viel ist Red Bull die Konstrukteurs-WM wert? Das musst du halt bedenken.
Scheinbar nicht sehr viel. Das hat Checo schon früher ausgetauscht. Wir haben doch letztes Jahr ungefähr zu dem Zeitpunkt der Saison darüber gesprochen, dass man den Checo vielleicht ablösen müsste. Jetzt verfallen wir wieder in unser übliches Checo Perez-Bashing. Tut leid. Wir versuchen es nicht zu tun, aber es passiert in jeder Folge ganz unweigerlich. Man hätte ihn vielleicht letztes Jahr schon durch einen anderen ersetzen können. Man hätte auch schon Yuki die Chance geben können. Aus irgendeinem Grund hat man es nicht getan. Vielleicht auch, weil es für Max schon ein komfortabler Teamkollege war. Der Max hat den immer dominieren können und ja. die Positionierung innerhalb des Teams war ganz klar.
Genau, aber ich finde halt, es hat sich so ein bisschen das Ganze geschiftet, auch dadurch, dass Helmut Marko ja gefühlt weniger zu sagen hat, jetzt vor allem irgendwie Christian Horner die Personalentscheidungen trifft, eben auch die Vertragsverlängerung bei Checo, das doch recht lange anhalten an Danny Rick. Es ist, ja, es war, ich weiß nicht, ob, ich bin immer noch überzeugt, ich weiß nicht, mal schauen, wie natürlich die Ergebnisse jetzt sind von Liam und Yuki im Vergleich. Ich glaube, dass sie weiter Checo behalten werden, was ich für einen Fehler halte. Ich glaube, es ist aber, wird die Entscheidung sein, wenn es, ob es jetzt machtpolitisch ist oder wirtschaftlich, eins von beiden auf jeden Fall. Und ja, dann 26 wird man eh sehen, auch wie die Zukunft von Max ausschauen wird. Und wie er überhaupt die aktuelle Situation von Red Bull dann ist. Nächstes Jahr wird der Weltmeistertitel jetzt auch fahrerseitig, wenn man jetzt sagt, okay, sollte idealerweise Max noch holen jetzt, es wird nicht so gmade Wiesen wie die letzten Jahre. Also will man da dann ja mit einem Checo, der dir marginale Punkte holt, fahren? Ich würde es bezweifeln.
Ich glaube, die ganzen Entscheidungen, die der Christian zurzeit trifft, führen das Team in die Mittelmäßigkeit. Also man merkt es ganz stark, oder? Und also wenn du eine schwache Position hast, nimmst du niemanden rein, der dir unkomfortabel oder gefährlich werden kann. Und ich habe den Eindruck, dass Red Bull im Freifall ist. Also nächstes Jahr wird das, da reden wir nicht mehr über den Titel. Da reden wir gar nicht. Sicher nicht mehr über den Titel. Die haben so viel Personal verloren. Ich glaube, nächstes Jahr reden wir drüber, sind wir noch in die Top 3 dabei.
Ja, es ist nicht unmöglich, gerade in der Konstrukteurs-WM, je nachdem, was passiert. Und sind wir uns ehrlich, wir müssten auch erstmal schauen, dann, was ein Yuki oder ein Liam in dem Red Bull machen kann. Also, das ist ja natürlich schon ein anderer Schritt auch noch. Ob die die großartigen Punkte und Podien einfahren können. Naja, mal schauen. Wie die Entwicklung auch vom RB21 ablaufen wird. Ich schätze, ich rechne, ich denke eher pessimistisch wie du für die Red Bull. Hoffentlich ist nur, dass dann McLaren nicht die Dominanzrolle übernimmt. Das ist das Einzige, was ich dann hoffe.
Das hätten wir schon mal gehabt. Naja, immerhin haben wir es dann einmal gehabt in Silber, in Schwarz, in Blau und dann in Papaya.
Ja, ein interessantes Konzept, was ich jetzt auch noch gelesen habe, dass jetzt, ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche darüber geredet habt, ich glaube nicht. Sagt ihr das Rookie Race etwas?
Nein.
Das Rookie Race war eine Idee, die, glaube ich, auch unterstützt wurde von der Fahrergewerkschaft, also da auch von Vorsitzendem George Russell, der das unterstützt hat, dass am Ende der Saison die, also nicht Rookies, aber sagen wir die Young Drivers, also die, die noch nicht einen Sitz haben, in den Formel-1-Wagen dann steigen können in den aktuellen und ein Rennen nach dem Saisonfinale austragen können, im Rahmen noch dieser Testing Days, die ja im Anschluss immer sind. Das war sogar im Gespräch, das schon dieses Jahr stattfindet. Das ist organisatorisch scheinbar nicht möglich. Aber die Idee ist bei den Führungskräften der Formel 1 angekommen und man ist dem nicht abgeneigt. Ich glaube, wenn die Fahrer dafür sind, dass man mehr auf Rennen fährt, glaube ich, steigen die sofort drauf ein. Dann kannst du sogar diese Testing Days TV-rechtlich super vermarkten, wenn es dann auch noch irgendwie ein Rennen zeigen kannst, sei es nur ein Sprintrennen. Sinn ist natürlich den jungen Fahrern, die sonst wenig Möglichkeit bekommen, mit den aktuellen Formel-1-Boliden fahren zu können, dass sie hier in Rennbedingungen rumdrehen können und sich natürlich auch präsentieren können. Ich weiß nicht, wie sehr Mechaniker schwitzen bei diesem Rennen dann, dass dann auch noch ein paar junge, unerfahrene Leute da mit dem umeinander kurven dürfen. Würdest du so etwas begrüßen? Ist es nur noch mehr Belastung oder sagst du, ist der Zweck zu gering, dass man das macht? Oder würdest du sowas sogar begrüßen?
Ich finde es ganz interessant vom Konzept her. Also würde sehr begrüßen, wem anderen auch die Bühne zu bieten. Wenn ich jetzt so einen Wunsch frei haben würde, würde die Sprints alle mitsamt streichen und drei Rookie-Races machen. Das ist ein Mini-Championship und schauen, wer da der Beste ist.
Aber das ist gar nicht so schlecht, geil. Gell? So eine richtige Jugend. Ja, ich meine, die Frage, also ich glaube, das vermarktet sich nicht so gut, weil ist es nicht eigentlich so ein bisschen die Formel 2?
Also. Ja, aber die Formel 2 mit gescheite Autos, weil die Formel 2 hat mich nie interessiert, weil ich die Autos uninteressant finde. Also wenn das mit den Formel 1-Teams wäre und da jetzt wirklich, also Ferrari, alle großen Namen gegeneinander fahren und du hast eben zwei eher Unbekannte, die nicht im Spotlight der Formel 1 sind, so drei Rennen, weiß ich nicht, so ins Abu Dhabi, Katar und Saudi-Arabien, irgendwas, was in der Nähe zueinander liegt, das können sie ja alles im Dezember fahren, erfahren, würde ich mir anschauen. Ja. Viel mehr als die Sprints, weil die finde ich nach wie vor grenzinteressant.
Das stimmt, aber die Frage ist, ja, ich meine, die Rookies dann mit den Autos der Fahrer fahren zu lassen, ist wahrscheinlich auch gefährlich. Ich weiß nicht, ob ich das maßlos überschätze, dass die Autos so schnell hinweg machen. Aber
das könnte schon passieren.
Ja, ich wäre vorsichtig, aber ich finde die Idee gerade am Ende der Saison gut und ja, du hast immer noch Aufmerksamkeit drauf, vielleicht ist nicht mehr die ganz große am Ende der Saison, also den zufälligen Zuschauer wird das weniger interessieren, aber ich glaube auch, dass das gerade die Namen, eben für Leute, die nicht die Formel 2 schauen, sind da all diese Namen, die dann auch immer gehandelt werden, da hast du kaum ein Gesicht dazu, hast du kaum Fahrerisches dazu, wenn du da dann die Möglichkeit bekommst, dir da einen Eindruck zu machen, finde ich, sorgt das auch für ein bisschen Erbindung, gerade wenn du da so die Reservefahrer hast oder eben ja die aus dem Jugendprogramm. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Das ist jetzt noch nicht passiert, hat mich sehr gewundert. Die Idee ist, glaube ich, sogar während der laufenden Saison entstanden. Die TV-Rechte müssen erst verkauft werden. Wer soll denn das?
Ja,
soll
also das muss man erst Geld verdienen.
Wir müssen erst überlegen, wie man da Geld damit verdient.
Das Produkt ist noch nicht fertig, aber verkauft haben sie es dann schon. Das ist großartig. So macht man das.
Also ich würde auf jeden Fall, glaube ich, damit rechnen. Es klang sehr positiv und ich würde mich auch eben, genau wie du, da, glaube ich, drauf freuen.
Definitiv.
Ja. Also, liebe Leute, schauen wir mal, ob es dann 25 Rennen nächstes Jahr sind. Sind wir schon bei 24? Nein, wir sind bei 24. Bei 24. Ja, vielleicht gibt es 25 nächstes Jahr. Aber das war es jetzt erstmal soweit mit den Formel 1 News aus der Welt des Rennsports. Und wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr euch gerne melden bei uns per Mail an overtakef1@gmx.at und folgt uns gerne auch auf Instagram @overtake_df1podcast und auf Twitter @overtakecast. Wir versuchen das relativ aktuell zu halten. Ich weiß, es ist ein bisschen eingeschlafen, aber wir versuchen da dran zu bleiben, gerade wenn jetzt wieder die Rennen losgehen. Und ja, jetzt leite ich über in den lockeren Unterhaltungsteil, jetzt wo es so ernst war.
Absolut.
Gibt's jetzt.
So Glamour, 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 oder? Das, wir wollen noch was über die glamouröse Welt unserer Fahrer hören. Das kann ich noch nicht gendern. Vielleicht gibt es irgendwann die erste Fahrerin, aber das dauert mir schon zu lange. Aber ja, zur Welt der Fahrer. Yuki Tsunoda hat uns mit einer kleinen Camera Roll von zu Hause versorgt. Yuki macht da ganz nette Fotos und vom Style her auch ganz cool. Also der Yuki mausert sich so ein bisschen, auch sein Profil finde ich, und das ist mitunter immer ganz nett zum Durchscrollen. Auch Danny hat uns nach langer, langer Funkpause wieder was geschickt, also sozusagen die letzte Camera Roll von Singapur, deswegen kommt er hier noch einmal vor. Ja, wir werden ihn vermissen.
Natürlich, zu Yuki, gell? Es ist eigentlich... Eigentlich überraschend, wie der sich dann dieser Content dann teilweise entwickelt, weil der war am Anfang so komplett Marketing, also da ist auf jeden Fall wer dahinter gestanden, der einfach diesen Account so halbwegs befüllt hat mit den ganzen Promo-Shots. Aber inzwischen ist da ja wirklich viel
eigenständiger,
persönlicher Content drin.
Ja. Und das, der Mausozi zu dem Ganzen. Jetzt was ganz Wichtiges für alle Fans von Nico the Hulk Hülkenberg. Es gibt eine 1-1 Helm-Replik von ihm zu gewinnen, kostet nichts. Springt auf sein Instagram-Profil, ihr braucht nur eure E-Mail-Adresse angeben, ein bisschen was ausfüllen und dann seid ihr schon dabei und vielleicht steht er dann in einigen Wochen so ein Nico Hülkenberg-Helm bei euch.
Also wenn ihr das hört, müsst ihr nicht mehr auf Instagram gehen, weil dann wahrscheinlich der die Story weg ist. Aber vielleicht macht er noch
einen Post. Er hat es, glaube ich, auch so verlinkt. Okay. Also müsst gehen. Auf jeden Fall finde ich ganz cool. Ist natürlich, was er mit einem Sponsor gemeinsam macht. Aber so ein Formel-1-Helm in 1-1 zu Hause haben, also ich mache mit. Das finde ich schon, der Gedanke ist schon ganz cool. Ich weiß nicht, für was ich ihn brauche, aber besser haben als brauchen. Fürs Radfahren zum Beispiel.
Oh ja, das... Okay.
Kann nix, ich hoffe, er ist also stoßfest. Ich bin mir sicher, sie nehmen ein Original-Helmmaterial. Genau. Ja, der K-Mac, weil du gesagt hast, Job, gell, Kohle. Ich glaube, er arbeitet an seiner Zukunft. Er hat eine Keynote mitgesprochen in Berlin, gemeinsam mit dem Formel-E-Chef über die Zukunft. Und vielleicht ist ja seine Zukunft in der Formel-E. Könntest du das vorstellen?
Der wäre fast... wäre auf jeden Fall einer, ich glaube, der namhafteste. Also ich möchte jetzt da die Formel-E-Fahrer nicht irgendwie runterreden, aber ich glaube, da wäre ja schon wirklich der altgedienteste und erfahrenste. Ich glaube nicht, dass er sich das antut, oder?
Ich weiß nicht, wie viel Geld er so braucht.
Aber wie viel verdienst du in der Formel-E?
Ach, du wirst sicher eine Million oder so kriegen.
Ja, vielleicht wollen wir noch ein paar Sponsoren. Aber
was denn, vielleicht hast du ein großes Spesenkonto, sodass du ein bisschen gut essen gehen darfst und Familie mit einquartieren. Und
ja, kommt doch natürlich darauf an, auch wahrscheinlich für einen offenen Rennstall und Dings. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht für die Rennserie, weil so einen namhaften Fahrer zu haben.
Schaut da zum Beispiel der Stoffel van Dorn, der damals, ich glaube, in den 2012ern oder so gefahren ist mit Nando bei McLaren. Der war komplett glücklos in dem Kack-McLaren damals, der ist Formel E-Weltmeister geworden.
Ja, das, ja.
So der Weg von der Formel 1 in die Formel E und dann dort nochmal was reißen, das ist darstellbar.
Ja, also passt. Ich würde Kevin auf jeden Fall noch so eine Spur vom Bekanntheitsgrad über von Dorn stellen.
Ja, definitiv.
Ich mein, doch einiges an Formel 1 Vergangenheit.
Deswegen wäre schon möglich. Zu unserem Lieblings-Instagram-Profil Valtteri Bottas. Ich würde dir jetzt ja fragen, was du glaubst, was er am Wochenende macht, aber ich glaube, das ist halt so keine schwierige Frage mehr. Aber ich würde dich fragen.
Wahrscheinlich Gin trinken und Fahrrad fahren.
Wo ist er?
Das ist die Frage. Boah, wo ist er? Huiuiui, wo war diese Gravel World Championship?
Dort ist er nicht mehr.
Er wird, glaube ich, auf jeden Fall jetzt schon wissen. Ich meine, wir sind, nächste Woche geht es ja schon wieder los. Also diese Woche, es ist ja Race Week eigentlich, weil ihr hört es ja am Dienstag, also kommt es raus und am Sonntag ist Austin. Ich schätze, er wird schon in der am amerikanischen Kontinent sein.
Ah, oh, gut kombiniert, er ist in Mexiko.
Naja, ich wollte kurz Kanada sagen, aber dann denke ich mir, Leute, es ist Oktober, das ist ja kompletter Blödsinn.
Baja Kalifan. Ja, oh Gott. Das hängt mir was im Mund. Baja California Sur. Und er genießt ein paar Tacos und radelt mit der Tiffany. Was ich sehr interessant fand, er hat da den Gin promotet. Wusstest du, dass es die sogenannte Grid Club Party gibt bei ausgewählten Grand Prix? Da feiern die dann auch noch das Closing vom Formel 1 Wochenende. Und okay. Die haben eine eigene Website, war mir überhaupt nicht bekannt, und da sind praktisch 1000 berühmte Leute verlinkt. Und jetzt hat es irgendwie die Fotoroll aus Milano hochgespült, und das ist halt auch wieder, dass er dann das perfekt macht. Er verbindet es dann mit dem O-Gin und macht da Promo-Fotos, und da sind ja der Lance Stroll, auf andere Fotos ist der Charles Leclerc. Also viele der Fahrer dürften bei dieser Grid Club Party dabei sein, die halt zum Beispiel nach Miami oder anderen Rennen stattfindet. Ich glaube, das wäre der Place to be.
Ich glaube auch nicht, dass wir da eingeladen werden. Ja,
vielleicht können wir so kellnern oder so.
Ich glaube eher das.
Kriege ich vielleicht auch Autogramm vom Charles Leclerc.
Müssten wir gleich wieder entlassen, weil.
Naja, oder wenn. Ich weiß nicht, ob die dort bezahlen, aber sonst können sie jetzt, müssen sie von der Kreditkarte bezahlen und dann ein Foto machen, was da nicht so schön. Speaking of Charles, der hat einen neuen Sponsorship-Deal mit Puma gelandet. Ist jetzt Teil der Puma-Familie.
War das nicht eigentlich der Grund, warum man nicht seine eigene Modelinie machen durfte?
Ja, weil damals? Puma ja Ferrari-Partner ist, aber jetzt ist er, glaube ich, halt so als Person auch Puma.
Er ist jetzt auch Puma, schön.
Schön, oder? Also wirklich wahnsinnig schön gesagt. Puma ist jetzt, löst es was in dir aus, du als modebewusster Mann?
Ich muss sagen, die haben sich ein bisschen gemausert. Früher war Puma wirklich so, was es ja geschichtlich auch ist, irgendwie so der schlechtere Bruder von Adidas. die haben inzwischen lifestyle-technisch ganz, ganz solide Sachen, muss ich sagen. Das kann man sich durchaus geben für meinen persönlichen Geschmack. Sportlich, ja, geht's eh. Also mir ist es meistens wurscht, von was das Sportleiberl ist, mit dem ich jetzt irgendwie laufen bin oder trainieren bin oder so, dann ist es mir eigentlich ziemlich blunzen. Dafür war es eigentlich eh immer gut. Aber so, ja, doch, kann man machen. Ob jetzt, weißt du, diese Ferrari-Sachen sind immer so ein bisschen, jetzt ist vielleicht das nicht so ganz so meins, wenn du dann auch noch auf Sponsoren drauf hast oder weiß ich nicht. Dieses Ferrari-Design war nie meins. Aber schön, gut für einen Schal, weißt du, hol dir das Money, solange du kannst, weißt.
Verdienen for Money. Ja, es gibt übrigens mit ihm auch noch so ein Quickfire-Interview, das finde ich ganz nett, auf Italienisch, Gott sei Dank untertitelt für mich. Ist irgendwie auch immer nett, er spricht wirklich flüssiges Italienisch, beeindruckt mich immer wieder, wie gut er das kann, der Charles, hat er brav gelernt, könnt ihr also auch reinhüpfen auf dieses kleine Interview. Lando Norris war wie immer mit einem wichtigen Anliegen präsent diese Woche, es war wieder der World Mental Health Day. Und da hat er natürlich wieder dazu ein Statement abgegeben. Das finde ich immer sehr gut vom Lando. Das hat auch die letzten Jahre gemacht, haben wir schon mal thematisiert im Podcast. Einfach um auch da Awareness für dieses Thema zu schaffen.
Auf jeden Fall, gerade in dieser dominanten und druckvollen Sportart wie der Formel 1 ist das absolut wichtig und natürlich auch für alle zu Hause wichtig, dass man jemanden zum Reden findet und dass man jemanden hat. Und dass man es natürlich auch anbietet.
Genau, finde ich sehr, sehr wichtig. Auch Leute gut, dass er auch zugibt, dass er oft struggelt vor Rennen mit dem Druck, mit der Drucksituation. Und zeigt, dass er auch nur ein Mensch wie du und ich ist. Ein sehr reicher Mensch, aber auch nur ein Mensch wie du und ich. Mit allen Ecken, Kanten und Problemchen, die das Menschsein mit sich bringt. Wer weniger Ecken und Kanten zeigt, ist George Russell auf seinem Profil. Er gibt mir einfach diese britischen Oberschichtsprivilegierten Boy-Vibes, wenn er da mit seiner IWC postet. Es ist aber wirklich... Oder es ist... Die George-Russell-Fotos, die lösen einfach wenig Herzenswärme in mir aus.
Das ist wirklich posch.
Ja.
Britisches Posch-Leben in Reinkultur.
Das ist ganz, ganz... Naja. Und tolle Nachrichten für unseren Liebling, den Lewis. Der ist nächstes Jahr Co-Chair der Met Gala in New York.
Das ist.
Für ihn ist es eine Riesenehre, sagt er.
Das glaube ich, das würde ihn freuen, ja.
Ja, ich meine, er ist ja oft gern gesehener Gast und er ist ja, würde ich sagen, für mich der modebewussteste Fahrer. Also so vom Style her der coolste. Und jetzt so die Met Gala mit hosten, Also ich glaube, der Lewis, auch wenn er mal am Track nicht mehr mitfährt, der wird uns erhalten bleiben als Person des öffentlichen Lebens.
Absolut, ja. Und gerade in diesem Bereich, so, da merkt man, das macht er gerne und das ist immer dann auch gefühlt egal, was da jetzt, sage ich mal, das Mediale oder was das für seine Karriere bringt oder was auch immer. Also gerade im Bereich Formel 1, sage ich mal, wenn du da deine Brand aufbauen willst, ist, glaube ich, jetzt, wenn du jetzt sagst, die Met Gala irgendwie da mit begleiten, nicht das, was dich da irgendwie weiterbringt. Also, ich glaube, die Überschneidung der Fanbase sind da zumindest früher, wenn man das klassische Bild des Formel 1-Fans nimmt, eher gering. Aber gut, da hat Lewis sowieso immer schon mit den Widerständen gekämpft in so einer traditionellen Sportart, die sie ja lange war. Und ich finde das cool, dass er da wirklich das macht, auf was er Bock hat, dass er da sich ausdrücken kann, sich ausleben kann, diesen kreativen Teil neben dem kompetitiven. Und das finde ich wirklich, wirklich beachtenswert und auch wirklich cool auch zu verfolgen.
Last but not least wollte ich dich was fragen, da Charles hat dir, wie gesagt, ein Interview gegeben. Wer, glaubst du, sind für ihn die drei größten Formel-1-Fahrer der Geschichte?
Oh, das ist immer so, sie sagen einfach immer Senna, oder?
Mhm.
Ja, dachte ich mir, Senna ist immer. Sehr selten wird es gesagt, aber vielleicht bei Charles auch durch die Ferrari-Connection Michi Schumacher?
Ja.
Und ja, sagt der Lewis auch noch als Teamkollegen? Ja, yes, das ist wirklich die Klischee-Antwort.
Stark, stark, aber das ist stark. Dich kann man nicht so leicht roasten wie Matt und mich.
Das ist vorhersehbar in seinen PR-Antwort.
Wobei ich sagen muss, sie haben Charles auch gefragt, was seine Lieblingsmusikstücke sind am Klavier.
Mhm.
Seine eigenen.
Stark.
Und Charles Lieblingssong zum Anhören?
Sein eigener?
Ja. Cocky, oder?
Ah, das ist schon ein bisschen, das ist cringe, wenn man sagen würde.
Deswegen, wie gesagt, schaut in das Interview rein. Es ist schon, der Charles ist schon, ich finde, mit den Medien ist er schon ein alter Fuchs. Da ist er gefühlt doppelt so alt, wie er wirklich ist. Also er weiß genau, was er antworten muss.
Aber da muss man sagen, ich habe dieses, es gab so ein, das kann ich leider schlecht mit euch machen, sonst hätte ich das natürlich auch wieder mit euch gemacht, so ein Formel-1-Quiz mit den Fahrern. Also kein Formel-1-Quiz, weil das ist alles aber nicht Formel-1-Fragen. Jeder hat so ein Themengebiet bekommen, in dem er sich auskennt, vermeintlich. Oder hat er selber angegeben, glaube ich. Und hat dann Fragen aus diesem Bereich bekommen. So Danny hat Dirtbike-Fragen bekommen, Max niederländischen Fußball, Nico Hülkenberg war mit Tennis und Schal war Pianotechniken. Und er hat wirklich sehr wenig gewusst dafür. Also ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, er macht das, er spielt, er kann sicher spielen, er kann sicher gut spielen, aber es ist, glaube ich, für die Leute irgendwie so ein größeres Ding, als es für ihn wirklich ist. So, er kann jetzt dir nicht sagen, wie das heißt, wenn man da irgendwie so wild auf die Tasten haut oder da irgendwie ein Crescendo oder irgendwie solche Sachen. Damit hat er ja wirklich sehr seine Probleme bei diesem Formel-1-Quiz. Das ist ein bisschen leid, weil das wirkt wie so ein sophisticated Hobby. Also er ist wirklich so ein, ja, das wirkt so edel und mit seinem Monaco-Dasein und so. Das passt so irgendwie voll dazu. Und alle denken, oh, das ist der pianospielende Formel-1-Fahrer. Und in Wirklichkeit ist das eher so ein, er spielt halt so ein bisschen hin und her. Also,
das gibt dem Interview aber zu, dass er nicht allzu talentiert ist.
Ja, also
er ist nicht gut genug für manche Sachen. Also das, da ist er schon selbstreflektiert bis zu einem gewissen Grad, ja.
Und das finde ich ja auch gut, gerade was Klavierspielen angeht und so, dass das natürlich auch für alle offen ist und jetzt nicht nur für irgendwelche Virtuosen, die auf ihren wie Bösendorfer da irgendwie die ganz alten Stücke spielen, die Klassiker. Also ist doch gut, wenn du da auch.
Es ist so, wie man auch im österreichischen Parlament gelernt haben, es ist eigentlich ein sehr, sehr barrierefreies Hobby.
Genau.
Also, wenn man nicht gerade am Bösendorfer Flügel aus Gold spielen. Nein, ist gut. 3.000 Euro Miete im Monat für einen Flügel. Muss man haben. Muss man ein bisschen investieren ins Hobby.
Man muss investieren, weil von nichts kommt nichts.
Na gut, das war's aus der Welt der Fahrer.
Fürs Erste. Mir ist es, danke dir, René, für die Aufbereitung. Mir ist jetzt noch eingefallen, jetzt müssen wir ganz, ganz flott am Ende hier eigentlich noch unsere Tipps abgeben Austin. Ja, ja, weil es ist am Wochenende. Wir haben jetzt die vom Matti leider nicht eingeholt rechtzeitig, aber dafür schaut ihr dann auf Instagram, was die Tipps von ihm sind. Dort werden wir sie kurz vor Rennstart dann posten. Und René, jetzt würde ich dich bitten, wie schaut's denn aus?
So, ich denke, im Sinne der spannenden Fortsetzung des WM-Kampfes würde ich hoffen, dass es ein McLaren ganz oben gibt. Ich setze auf Oscar Piastri, auf den setze ich jetzt in letzter Zeit gerne. Auf dem zweiten Platz vielleicht Max Verstappen und drei Lando Norris.
Max vor Lando. Also dann ist aber zumindest der Fahrer-WM-Kampf nicht mehr so spannend, glaube ich. Also nicht mehr so spannend, ist immer noch alles offen, aber das wäre natürlich ein herber Schlag für die Fahrer. Ich glaube, McLaren ist einfach so stark. Das wird sich in den 3 Wochen Pause nicht geändert haben. Und mir sitzt noch die dominante Performance von Lando in den Knochen. Deswegen sage ich Lando auf der 1. Ich glaube, dass Oscar sich da fangen, ich weiß nicht, wird er vielleicht zu früh geopfert, um Platz 2 zu holen? Na, ich sag Doppelsieg McLaren und ein Max auf der 3. Also Lando, Oscar, Max für mich. Wie gesagt, Mattis Tipp könnt ihr dann auf Instagram sehen. Und wir verabschieden euch schon mal in die restliche Woche. Nächsten Dienstag dann natürlich die Rennanalyse. Endlich wieder Renn-Content von uns. Den wird es dann natürlich geben. Und wir wünschen euch bis dahin alles Gute. Alles Liebe, bleibt brav, bleibt gesund und René.
Wie immer, genug Benzin im Tank. Ciao.
Tschüss.